Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Du hast ja gesagt, nicht? Wenn es passiert, dann Angst, ja. Ich würde schon sagen, wenn man nicht vorbereitet ist, ist eine Situation der Machtlosigkeit. Man ist ausgeliefert. Man weiß nicht mehr, wie im Geschicht. Sagt man da bei uns, also man weiß nicht, wie ihm geschieht. Das ist verständliche Sprache. Weil man ist absolut unvorbereitet. Man kennt die Situation nicht. Davon mal funktioniert die Welt nicht mehr so, wie man sie kennt, also die IT-Welt. Und das ist im Prinzip dann Angst, die dann entsteht, weil du weißt, dann gibt es der Firma noch. Was passiert jetzt alles? Wer ist jetzt alle bloßgestellt worden? Was sagen meine Kunden dazu? Was sagen meine Lieferanten dazu? Was sagt meine Bank dazu? Was sagt der Staatsanwalt dazu? Da kommt dann schon Panik auf, wenn man nicht vorbereitet ist, ja. Und zum Staatsanwalt, der sagt ja weit weniger Negatives dazu, wenn man vorbereitet ist, ne? Ja. Oder wie siehst du das?
Also das sehe ich auch da. Also da ist immer entsprechend vorbereitet sein. Das ist sicher gut. Das bringt mich jetzt eher auf das Gen-Thema, sagen wir so, ein wenig gerade, weil ich habe gerade, letztes Jahr war das, ein Verfahren bei der Datenschutzbehörde begleitet von dem her. Und da war auch, da ist nichts herausgekommen bei dem Verfahren, da ist gegangen um einen Data Breach. Da ist wirklich eine Datenpanne passiert von, was waren das? Das waren ein paar tausend E-Mail-Adressen und zusätzlich noch die Zugangsdaten für ein well-known E-Mail-System.
Jesus Maria, das ist bitter.
Und da wurden dann über dieses E-Mail-System Spam-Mails verschickt. Oder was heißt Spam-Mails? Phishing-Angriffe dabei. Phishing-Angriffe waren es, die dann an die Kunden alle geschickt worden sind. Und da ist dann Meldung einer Datenpanne, Data Breach Notification bei der Datenschutzbehörde. Und da hat man natürlich gleich dazu eingeschrieben, ja, was waren die Vorbereitungsmaßnahmen, was hat man gemacht als Absicherungsmaßnahmen, was ist passiert, ist drinnen und auch, was die nächsten Verbesserungsmaßnahmen sind. Das Verfahren ist dann eh eingestellt worden, aber eben wenn ich da nicht hineingeschrieben hätte, was alles für technische, organisatorische Maßnahmen getroffen waren schon und welche eben geplant sind als nächstes, dann wäre wahrscheinlich schon was anderes herausgekommen.
Ja. Das finde ich so charmant an der ganzen Sache, an der gesetzlichen Regelung und dem Vorgehen der Behörde, weil im Prinzip ist das die gelebte Fehlerkultur, oder? Ich strebe mal zuerst an, dass Fehler vermieden werden, bevor sie passieren. Wenn sie weiß aber, dass trotzdem was passieren kann, ist das schon super, nicht? Also wenn man immer behauptet, es passiert kein Fehler, das ist einfach ein Schwachsinn, das ist der erste Fehler, den man machen kann. Und wenn sie dann doch passieren, daraus zu lernen, damit es nicht mehr vorkommt. Das finde ich wirklich eine gute Philosophie, die weit effizienter als die oft auch fälschlicherweise kommunizierte Startup-Geschichte. Habt auch viele Fehler und das schnell. weil es so realistisch abbildbar ist. Nicht, man kann, also erstens einmal, es fordert dazu auf, dass man sich vorüberlegt, dass man nach Möglichkeit die Türen zumacht. Weiß aber, dass man trotzdem einbrechen kann und wenn es passiert, analysiert man, wie es gelungen und verhindert, dass es nochmal so gelingt. Das finde ich einfach einen guten Ansatz, weil es effektiv ist.
Ja, das meine ich. Und wie heißt es so schön in der IT-Sicherheit? Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Wunderbar, weiß ich auf meine Seele. Es gibt ja nirgendwo im ganzen Leben nicht, gibt es keine 100% Sicherheit nicht. Es kannst so viele kannst Panzertür einbauen und so viele Riegel, was du willst, gibt immer ein Restrisiko.
Man kann sich annähern an die 100% irgendwo in dem Bereich hinnähern, aber die 100% erreichen, das gibt es nicht. Das
Die
ist
Anzahl
eben.
der Nachkommastellen erhöht das Budget potenziell.
Ja,
Muss man auch sagen.
genau.
Also 99%, ja, 99,999 und so, nicht? Also das geht ja rasant nach oben. Da muss ich mal überlegen, was ist noch vertretbar danach. Okay, ja, spannend, spannend. Also du bist jetzt einmal total in der Forensik natürlich drin gewesen, weil das eine so spannende Sache ist, was man jetzt jeden Tag hört, um alle zu sagen, also zumindest in seriöserweise. Ich habe gerade ein paar so Bilder im Kopf von Filmen, da kann man jetzt haben, immer was für ein Schwachsinn da aufdreht
Das
ist.
ist immer super bei den Filmen. So, zack, zack, Analyse, haben wir gleich.
Ja,
Wir
okay,
reden
haben wir
innerhalb
gleich.
von 3 Sekunden. Und da ein schlecht, also ein sehr grob gepixeltes Bild
Ja.
und dann wird irgendeine Spiegelung noch herausgelesen da
Genau,
rein.
und in dem
Das
Bild
ist.
war das Foto von der Festplatte und die Daten aus der Festplatte lesen wir jetzt über das Bild aus.
Genau.
Unglaublich. Ja. Na, also da sind wir natürlich weit weg und da muss man schon einiges zuvor tun, um dies möglich zu machen. Das bedeutet ja alle gleichzeitig, wenn du ganz kurz bei dieser vorbeugenden Forensik, stimmt
Ja.
das?
Also vorbeugende Maßnahmen, die
Vorbeugende Maßnahmen,
Vorbereitung halt
genau.
da sowas, ja.
Bleibe heißt es ja, dass es darum geht, deine Erfahrungswerte in die Waagschale zu schmeißen, um mal abzuschätzen, was macht denn Sinn? Also alles locken geht. Nicht, man geht schon irgendwie, aber das ist unrealistisch, sagen wir so. Und zu wenig macht auch keinen Sinn, sondern wirklich herauszufinden, was passt denn jetzt in dem individuellen Fall, wie tief gehen wir rein, was ist noch abbildbar, wirtschaftlich wie technisch. Oder ist ja groß
Ja,
raus.
ist eine große Herausforderung, weil man muss, wie sagt man so schön, die Kronjuwelen herausfinden.
Ja.
Was ist jetzt wirklich wichtig für das Unternehmen? Was ist da jetzt der zentrale Punkt? Was ist das Herzstück in dem? Da muss man das mal herausfiltern und dann schaut man sich natürlich einmal an, was gibt es denn da schon für Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld? Denn was wir jetzt geredet haben, wir haben ein bisschen davor also wir haben jetzt die digitale Forensik, wir haben ein bisschen Datenschutz drinnen gehabt, und Informationssicherheit. Die drei Themen greifen ja alle ineinander. Also wenn man die alle so als einzelne Silos sieht, ist man falsch unterwegs, in meiner Erfahrung. Sondern das greift wirklich alles ineinander. Die Informationssicherheit, der Datenschutz, die digitale Forensik, das ist ja alles ein umfassendes, soll ja ein rundes Bild da geben, da drinnen. Und da muss man eben zuerst mal herausfinden, was ist das Wichtige, was ist das zentrale Stück des Unternehmens, wie ist das bis jetzt abgesichert worden, welche Schutzmaßnahmen gibt es schon, denn die vorbereitende Maßnahme für die digitale Forensik ist ja nicht nur, ja, man muss jetzt alle Logdaten aufhalten. Sondern da gehört eben auch dazu. Man muss sich anschauen, wie ist das Unternehmen aufgebaut, vom Organigramm her, wie steht es da? Welche Abteilungen, welche Organisationseinheiten müssen da eingebunden werden? Welche müssen wir schauen? Und dann findet man die maßgeschneiderte Lösung für das Unternehmen. Denn ein Unternehmen hat ein Helpdesk intern, wo die Meldungen eingehen. Der andere sagt, okay, ja, hier meine drei IT-Administratoren, die das machen. Wie seien die erreichbar? Das ist einmal das Organisatorische. Dann eben beim Technischen muss man schauen, wie schaut es vom Risiko her aus? Da zählen ja falls ja, nein, werden jetzt regelmäßig die Updates eingespielt, die Aktualisierungen oder nicht? Ist auch so ein Punkt, weil ich sage, okay, jetzt habe ich 3 Jahre keine Aktualisierungen mehr eingespielt. Und lass einen RDP-Zugriff über Internet zu. Alles schon gesehen. Dann
Nö, nein, ich lache
kommt
gerade nicht aus Arroganz, sondern weil ich es gerade gesehen habe.
Okay, ja, nein, du kennst es ein bisschen genauso in der Welt unterwegs. Und dann muss man das Ganze eben so haben. Und dann schaut man, okay, wie ist das entsprechend abgesichert? Wie sind die Systeme aufgebaut? Und baut man vielleicht sogar so ein SIEM auf, dass man wirklich das alles zusammenführt. Dann,
Okay.
das hat man da
Was man jetzt oft genug
drin.
sagen kann, ist, und das ist kein IT-Abteilungsthema. Es ist ein ganzheitliches, ein Management-Thema und noch viel darüber hinaus, es betrifft jeden im ganzen Unternehmen.
Es trifft wirklich jeden im Unternehmen. Das war jetzt ein gutes Stichwort für mich. Es trifft jeden im Unternehmen, also sei es Informationssicherheit, sei es Datenschutz, sei es auch diese digitale Forensik. Was auch ein wichtiger Punkt ist, in der Vorbereitung bei den Mitarbeitern entsprechendes Know-how aufzubauen. Und zwar Fachwissen aufzubauen, was zu tun ist im IT-Forensik-Bereich. Und da, das ist wirklich, dann kann man das nämlich auch entsprechend planen und sich auch entsprechend schützen von dem. Das ist nämlich genereller Punkt, die Mitarbeiterschulungen.
Ja,
gerade
Bewusstseinsbildung und so weiter.
Bewusstseinsbildung, genau. Security Awareness, Sensibilisierung, das sind eben alles so wichtige Punkte in dem Bereich. Denn mit der steigenden Digitalisierung hat ja auch die Verwundbarkeit der Unternehmen und der Organisationen rasant zugenommen.
Ja. Ich hätte schon ein paar aufstehen und sagen, was sollen die No-Alls lernen? Was sollen denn die No-Alls machen? Und ein kleines Disclaimer, also das ist ja keine IT-Schulung nicht und auch keine juristische Schulung, sondern es ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich Persönlichkeitsbildung im digitalen Umfeld. Das ist eigentlich sehr haptisch und greifbar für den Lebensalltag eines jeden Mitarbeiters, kann ich sagen. Ne?
Genau, und es ist ja so, wenn man da jetzt so eine Sensibilisierung macht, eine Awareness-Schulung in der Firma mit den Mitarbeitern, das ist ja nicht so, dass wenn die Mitarbeiter um 17 Uhr das Gebäude verlassen, dass das nicht gilt mehr für sie. Ja. Die ganzen Themen, die bei so Awareness-Schulungen gelehrt werden oder vermittelt werden, die gelten für den privaten Bereich genauso. Ich brauche nicht nur im Unternehmen ein Passwort mit einer Mindestlänge von 8 Zeichen, Sonderzeichen, Ziffern, Groß-Kleinschreibung, sondern das geht im privaten Bereich genauso. Damit ich mir absichern kann, weil ein Angreifer macht keine Unterscheidung, das ist jetzt ein Privater, den lasse ich in Ruhe, das ist ein Unternehmen, den hacke ich jetzt von dem her. Oder da habe ich andere Passwortrichtlinien. Das gilt ja alles, das ist ja wirklich, es zählt ja schon, diese Awareness gehört zur Allgemeinbildung dazu.
So ist es. Und ist auch auf einem, wie soll ich sagen, in einer Geschmacksrichtung darbietbar, die eben nicht zu einer technischen Überforderung der Standardmitarbeiter führt, sondern eben alltagstauglich. Dann wirkt das ja auch. Jetzt, wenn man es dann einmal herumschmeißt mit IP und Breach und Zeug und Teufel, das geht ja nicht, sondern es geht ja wirklich um haptische, angreifbare Beispiele.
Und mit Beispielen, wie du jetzt gesagt hast, dass man mit entsprechenden Beispielen arbeitet, was in der Vergangenheit schon passiert ist, was man miterlebt hat, wo Mitarbeiter oder wo Personen einfach hineingefallen sind.
Genau. Ja. Mir hat einmal eine Schatzmeisterin, Treasury Managerin von einem doch ansehnlichen Konzern gesagt, schon ein bisschen her, sie war so froh, dass der Fall FACC, da wo damals 40 oder 50 Millionen Euro verschwunden sind, nennen wir mal so, in der Zeitung standen ist. Das ist ja öffentlich geworden, das ist ja ein börsennotiertes Unternehmen. Und das ist öffentlich sehr, sehr detailliert seziert worden, weil ein paar Wochen später bekommt sie eine Mail, in dem von einem Lieferanten, sagen wir mal im Mittleren Osten, ne, aber da steht drin, ja, sehr geehrter sowieso, für unsere Kunden in Europa haben wir bei der schwedischen Bank irgendwas, ein Konto eingerichtet, um für sie mehr Komfort und so weiter, irgendwie so herumgesüßholzraspel halt. Der komplette Verteiler, komplett wie immer, und dann drunter jetzt kommt, alle offenen Rechnungen aufgelistet, mit Fälligkeitsdatum, mit Betrag dabei, mit Zahlungskonditionen, also wann die fällig sind, alles, gell? Bitte überweisen Sie diese eben nun auf dieses Konto. Wenn sie das nicht gelesen hätte vorher über die FACC, hätte sich nichts dabei gedacht, dann hätte es dann. Und da ich sage, geht es um viel Geld, wirklich viel Geld. So haben sich richtig getan, sind dann Lieferanten angerufen und gesagt, wirklich? Ja. Und die haben wohl nicht gewusst. Ne? Also da wäre so eine fette Summe weg gewesen.
Ja.
Und es ist so wichtig, dass uns, und deswegen ist es so gut, dass wir zum Beispiel in der Dreisat-Doku dann da wirklich welche, ich sag's so wie sie es, die Eier haben, sich hinstellen und zu sagen, Leute, so uns ist passiert und so ist das abgelaufen.
Ja.
Und weil andere dann daraus lernen können, dass es denen nicht auch so geht. Also höchsten Respekt vor allen, die das tun, zulassen, sich da hinstellen und das erzählen. Ja. Also Hut ab, gell? Und die erweisen einen richtig, richtig großen Dienst vielen, vielen Menschen. Ja, und das ist Bewusstseinsbildung, ne?
Solche genau, das ist die Bewusstseinsbildung, die ja. da dazu ist. Ja. Es gibt ja, es war eben FACC, war so ein großer Fall, der breit getreten worden ist. Das andere war zum Beispiel das Lukas-Krankenhaus in Neuss, 2016 war das, 2015, 2016 da herum. Da haben Cyberkriminelle ein ganzes Krankenhaus lahmgelegt.
Ja, Wahnsinn.
So wie man es aus den amerikanischen Filmen her kennt. Da ist nichts mehr gegangen dort. Und man kann sich ja vorstellen, also wenn da die Ortsbriefe plötzlich per Hand geschrieben werden müssen, die laufen alle mit dem Klemmbrett herum, die Befunde müssen mit Management Parade das verteilt werden.
Ja, da reden wir dann nicht mehr von lästig, unangenehm, teuer oder was, sondern da geht es dann wirklich um Leben. Das ist dann kein Spaß mehr, wenn dann auf einmal Maschinen, die lebenserhaltend sind, nicht mehr gescheit bedient werden können und solche Geschichten. Ja, das ist jetzt, oder die Haustechnik mit den Dieselgeneratoren und Co. Das ist dann wirklich, da wird es wirklich ernst. Ja, und ist aber Realität, das darf man nicht verdrängen.
Das ist Realität. Auch wenn jetzt, wenn ich gesagt habe, Lukas Krankenhaus 2016, es passiert immer wieder. Mhm. Es war in Südbayern, Fürstenfeldbruck war mal betroffen. Das war alles in den Medien. Also es lässt sich alles nachlesen, da sind Bereiche der Krankenhäuser plötzlich geschlossen worden.
Ja, Wahnsinn. Ja, also es ist schon ein ernstes Thema, das man behandeln darf. Hier und da diese Gedanken und so zuhört, der eine oder andere hat jetzt gerade gedacht, ja, Krankenhaus, ich bin ja kein Krankenhaus, nicht? Das, was ich mache, ist ja nicht so wichtig. Ja, vielleicht für die Allgemeinheit nicht. Für die dann schon, wenn es die betrifft. Also es lohnt sich schon, da ein paar Gedanken drauf zu verwenden und gar nicht so sehr, weil das ist, finde ich, ich ärgere, man hört jetzt so viel, wir haben jetzt auch viel erzählt, oder? Was alles möglich ist. Und dann kommt da schon so ein subtiles, schlechtes Gefühl auf. Und bevor man sich da jetzt zu sehr einsteigt, lasst man dann ganz gut sein, oder es fängt so ein Gedankenkarussell an, nicht? Also die Welt ist schlecht und alles ist böse und ich kann eigentlich eh nichts dagegen tun. Gescheiter wäre es, sich ein Herz zu fassen und das an jemanden zu delegieren oder jemanden ins Boot zu holen wie dich, um das strukturiert, emotionsneutral, sagen wir mal so, oder zumindest ohne Angst, anzugehen und das auch einfach zu bekämpfen. Und dann hat man dieses Kopfweh weg und dieses subtile Angstgefühl und dieses Unsicherheitsgefühl und diese Ausgeliefertheit. Also das, was mir am meisten narrisch macht, ist, wenn es so Situationen gibt, wo man denkt, ja, eigentlich bin ich ausgeliefert, weil ich weiß nicht, was los ist, macht mich narrisch. Deswegen habe ich damals ISO 27001 Zertifizierung gemacht, ja, für mich als Person, weil, und auch DSGVO, weil das ja sehr suspekt oder so oder unspezifisch war zu Beginn. Und ja. Dann ist das geregelt, ja, man hat die Zeit investiert, man hat Geld investiert, und dann ist das geregelt und man hat einfach ein gutes Gefühl und weiß, auch wenn es passiert, was wir, wie wir gehört haben, nicht auszuschließen ist, bin ich vorbereitet. Und wenn es in letzter Konsequenz ist, dass ich meine Haftungsrisiken minimiert habe.
Genau das. Also du kannst ja was unternehmen. Wie du richtig gesagt hast, davor die ganzen Normen, die es gibt. Weil du gesagt hast, diese 27001, die DSGVO, das ist natürlich alles so geschrieben, dass man viel interpretieren muss. Dass man da Auslegungsbehelfe braucht dazu. Gerade wenn man jetzt im juristischen Bereich davor geredet haben, dass man die Kommentarliteratur heranziehen muss. Mhm. Das Ganze, dass man es hineinbringt. Und das, aber eben, was da auch wichtig ist, dass das, was man da macht, was man da herausbaut, generiert aus diesen Normen, aus diesen Gesetzen, dass das auch zum Unternehmen passt.
Ja.
Das muss zu meiner Infrastruktur passen. Weil ich sage jetzt, ich werde jetzt am Familienunternehmen im Tiroler Raum, das 15 Mitarbeiter hat, einiges mit vielleicht ein bisschen IT, die IT-Unterstützung hat, also wirklich die IT als Support hat, dem werde ich nicht sagen, ich müsste jetzt Security-Systeme um 70.000, 80.000 Euro installieren.
Kann man schon sagen.
Das ist, sagen kann man es, es wird nicht passieren und ja. Der wird sagen, da ist die Tür, da kannst du gehen. Und das ist eben das Charmante, wenn man, es ist, weil du hast jetzt ISO 27001 gesagt. Ich bin ein bisschen beim IT-Grundschutz, eben, was im deutschen Raum bekannt ist vom BSI. Den Charme des BSI-Grundschutzes ist für mich jener, dass es da unterschiedliche Stufen gibt. Die Basisabsicherung, die Standardabsicherung und dann die wirklich die Zertifizierungsabsicherung von dem. Also dass man da diese drei Stufen hat. Und wenn da kann man das Ganze noch, da nimmt man sich dann die Bausteine heraus, die gerade passen. In dem. Was glaube ich braucht es? Dann ist auch die Frage, will sich das Unternehmen zertifizieren lassen oder nicht?
Oder muss es,
weißt du, oder muss es sich genau, oder muss, weil Kunden oder Lieferanten das fordern. Das kann ja, kann das sein. Und dann nimmt man das heraus, was gerade passt. Und wenn man sich wirklich zertifizieren lassen will, nachher kann man ja den erhöhten Schutz des IT-Grundschutzes nehmen. Der ist das Pendant zu ISO 27001. Entspricht ja auch der 27000er. Und das ist eben das Gute, eben beim Projekten nehme ich immer den her, weil man da wirklich sagen kann, Basisabsicherung, Standardabsicherung erhöhte.
Ja, ja. Ist ja generell so auch bei DSGVO und ISO 27001, wenn man sich mit beiden beschäftigt, findet man sehr viele Parallelen. Es wird anders geschrieben, aber eigentlich ist es fast immer dasselbe Schema. Ne?
Ja.
Und so gut wie immer, nein, nicht so gut wie immer, sondern immer ist die Angemessenheit drin.
Genau.
Da sagt dann der Jurist natürlich, Standardantwort, naja, kommt drauf an und muss halt argumentieren können. Das ist unglaublich, göttlich. Aber ist ein super Spruch, das passt eh immer. Das ist dann wieder eben die Sache, nicht, wie wege ich es ab und welche Argumente habe ich jetzt und die schreibe ich jetzt nieder, um im Falle eines Falles zu wissen, warum ich das damals so entschieden habe. Ne? Weil wenn Panik ausbricht, hast du mal alles vergessen, was man vor 3 Jahren sich überlegt hat, warum man etwas macht oder nicht macht.
Ja, da haben wir die Accountability. Die Nachvollziehbarkeit, dass wir die drinnen haben, immer, dass man das dokumentiert, was man gemacht hat. Deswegen ist auch wichtig, dass man da ein geordnetes System aufbaut, so ein Managementsystem, sei es Datenschutz, sei es Informationssicherheit, sei es im Forensikbereich, damit man wirklich in 3 Jahren noch sagen kann, warum haben wir das gemacht.
Ja.
Das ist dann immer das Thema.
Ja. Das ist ja, finde ich, jetzt eine der größten Herausforderungen, in 3 Jahren oder was Gott, wie viele Jahren noch. Erst einmal zu wissen, warum habe ich es gemacht, also zu finden, wo ich das aufgeschrieben habe. Das, was man aufgeschrieben hat, auch noch zu verstehen mit Abstand. Weil was man jetzt niederschreibt, im Tun, im vollen Gedanken und so, dass man das in einem Monat auch noch versteht, warum man das niedergeschrieben hat, das ist schon das zweite Thema. Ne? Also das, da ist wirklich sinnvoll, jemanden zu haben, der das auch von außen beobachtet. Weil wenn es jemand von außen versteht, nachher sollte man es in 3 Jahren selber noch verstehen können. Ja, ja. Spannende Geschichte. Da könnte man sich ja, also es endet ja nie. Du bist ja nie fertig in Wahrheit. Das ist die schlechte Nachricht. Man ist nie fertig. Und die gute.
Es ist ein laufendes System. Also ein lebendes System. Das Ganze. Es muss immer wieder weitergebaut werden, da geschraubt, dort geschraubt und immer wieder angepasst werden, weil es ändern sich ja manchmal die Umstände. Seien es im Unternehmen selber, intern, sei es von extern irgendwelche Umstände, die sich ändern. Ja, es ist immer Anpassungsbedarf da. Nicht umsonst haben wir die ganzen, gehört ja überall alle Jahre das Thema wieder überprüft. Dass man einmal wirklich in einem Schnellcheck drüber schaut, sei es die Informationssicherheit, sei es der Datenschutz. Schnellcheck und das ist in einem halben Tag erledigt. Passt es noch für mich, passt es nicht.
Das macht man am besten im Zuge eines Backup-Checks und Restore-Tests, weil das passt von der Infrastruktur wieder gut dazu, was man ja regelmäßig machen soll. Kann ich sagen. und dann hat man da so seine Wartungsintervalle in der IT. Das ist der Nachteil bei uns, dass es also nur sehr unreguliert ist, oder? Nachteil und Vorteil. Wenn du jetzt beim Auto das Bickerle nicht machst, oder halt die, wie heißt das in Deutschland schnell, die TÜV-Überprüfung, da hast du Schwierigkeit, nicht? Eine behördliche, im Bereich der IT, hast die Schwierigkeit meistens erst dann, wenn es spät ist, wenn was passiert ist.
Ja. Ja, und es ist ja nicht so, dass man nur die Autos zu überprüfen haben, sondern es ist ja zum Beispiel die Liftanlagen. Oder bei einem Wohnhaus, Wenn da Listungen,
Feuerlöscher und
Fahrtool, Feuerlöscherüberprüfungen, Garagentorüberprüfungen, was es nicht alles gibt. Das ist, da gibt es die Überprüfungen, im IT-Bereich gibt es sie so nicht. Also da kann jeder tun, wie er will. Ob
Da
man
kann
das jetzt
es.
wirklich regulieren muss, sei dahingestellt. Also ob's.
Ja, wir haben es selber in der Hand, weil wenn wir es als Gesellschaft, als Wirtschaft übertreiben und uns nichts pfeifen, dann wird irgendwann der Regulator einschreiten, was dem zu gefährlich wird. Dann haben wir den Kuckuck im wahrsten Sinne des Wortes picking, dann müssen wir es behördlich machen. Wenn wir das vernünftig selber regeln, nachher nicht. Ne? Das ist das halt.
Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Thank you.